Halleluja, Jesus ist tatsächlich Sieger. Ich darf uns heute Morgen noch in eine Predigt mit hineinnehmen, muss aber dazu sagen, ich bin heute nur Backup. Eigentlich hättet ihr was Besseres verdient, aber durch Krankheit und ganz verschiedene Dinge ist es heute so. Und dann hat sich unser Drucker auch noch in die Sommerferien verabschiedet, obwohl die schon vorbei sind, deswegen vom Laptop. Aber wir kriegen das alles hin, weil ich glaube, dass es letztendlich nicht auf die äußeren Umstände ankommt, sondern auf das, was am Leben drin ist. Und darum soll es heute Morgen auch gehen. Meine Frage ist heute, was ist eigentlich Kirche? Und keine Sorge, jetzt gibt es keine ekklesiologische Vorlesung oder irgendein Seminar über Kirchengeschichte oder irgendwie sonst was, sondern ich will ganz praktisch fragen, das, was wir hier sind, nicht das, was wir machen, Vorsicht, kleiner Unterschied, das, was wir hier sind, was ist es eigentlich und wie soll das eigentlich aussehen? Und wenn ihr in Ecclesia schon mal Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wart, dann habt ihr auch den Mitarbeiterleitfaden schon mal gesehen. Da gibt es jetzt auch die nächsten ein, zwei Wochen kommen die neuen raus. Ist jedes Jahr so ein kleines Update, aber letztendlich steht immer das Gleiche drin. Da ist auch so eine kleine Zeichnung von dem, wie wir Gemeinde, wie wir Kirche letztendlich verstehen. Ich will das mit uns heute Morgen ganz kurz hier aufmalen. Manche, ich hoffe, die meisten von euch kennen das. Manche von euch könnten sogar selber malen, für die, die es heute Morgen neu ist, super. Und ich male das hier auf, aber aus zwei Gründen. Erstens, weil das hier wahrscheinlich relativ klein wird und zweitens, weil ich Schrift und Gestalten war immer meine schwierigste und schlimmste Note, werde ich am Beamer unterstützt, dann könnt ihr das, was ich hier aufmale, auch von hinten sehen. Was ist Kirche? Wenn man alles, was in der Bibel steht, mal irgendwie versucht zusammenzufassen und zu sagen, okay, was sind denn die Dinge, die da sein müssen, die passieren müssen, die es unbedingt braucht, damit wir Kirche Jesu Christi sind. Dann sind es tatsächlich, wenn man mal das ganz ernst nimmt, gar nicht so brutal viele Dinge. Also Lieder singen im Gottesdienst ist wunderschön und ist sogar biblisch, aber es braucht es nicht unbedingt, damit wir Kirche sind. Es gibt tatsächlich Kirchen, die dürfen vielleicht in der Verfolgung gar keine Lieder singen. Klar, es ist schön, wenn wir die singen können. Wir sind froh und dankbar über unser tolles Lobpreisteam. Halleluja, Amen. Aber es wäre nicht unbedingt nötig. Das heißt, einfach mal ganz kurz im Kopf überlegen, okay, was sind die angestellte Pastoren? Ich hoffe, dass ihr einigermaßen froh seid, dass wir solche haben. Nötig sind sie nicht. Ich bin der Erste, der es zugibt. Nötig sind wir nicht, um Kirche zu sein. Unser schönes Gebäude, Renovierung, alles wunderbar, toll, kommt zum Arbeitseinsatz, alles wichtig, nötig aber nicht. Kirche funktioniert natürlich auch ohne Gebäude, funktioniert sogar ohne Gottesdienst, nur mal so unter uns. Das heißt, wenn ich wirklich mal das wegnehme, was schön und gut ist, aber nicht unbedingt notwendig, dann bleiben am Ende drei Dinge übrig, die letztendlich Kirche ausmachen. Und von diesen dreien darf kein einziges fehlen, sonst ist nicht mehr Kirche Jesu Christi, dann machen wir irgendwas anderes. Und diese drei müssen auch immer in Balance haben, aber diese drei haben auf jeden Fall einen Startpunkt. Und dieser Startpunkt und das Erste, was dazugehört, ist letztendlich unsere Beziehung zu Gott. Und ihr dürft das hinten gerne auch mit einblenden, wenn ihr es gefunden habt. Genau, weil da sieht es einfach schöner aus. Das Erste, was uns als Kirche natürlich ausmacht, ist unsere Beziehung zu Gott. Ohne unsere Beziehung zu Gott, ohne dass Gott hier überhaupt uns geschaffen hat, ohne dass er auf die Erde kommt und uns anspricht, ohne dass er in uns sein Werk vollbringt und uns Gnade zuspricht und Vergebung und so weiter. Ohne all das natürlich keine Kirche. Aber eben auch, und ihr seht diese Pfeile, oh, dieser Pfeil ist nicht ganz fertig, die Pfeile gehen in beide Richtungen, auch unsere Antwort auf Gott in der Anbetung. Unsere Antwort auf Gott, indem wir sagen, ja, wir sind auch dein. Wir sprechen das, was du über uns ausgesprochen hast, ganz bewusst auch über unser eigenes Leben aus. Wir nehmen das an, wir leben darin. All das ist natürlich unverzichtbar für Kirche. Und das ist der erste Fundamentstein sozusagen, von dem alles ausgeht. Alles geht davon aus, dass es einen Gott gibt, der die Welt so sehr geliebt hat, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Davon geht alles aus. Er hat uns geschaffen, er hat dich wunderbar gemacht, er will dir begegnen und er will dich in das hineinführen, was er sich für dein Leben gedacht hat, bis in alle Ewigkeit. Das ist der absolute Grundstein, das Fundament. Ich hoffe, da müssen wir nicht drüber diskutieren, sondern dass es so ist. So, der zweite Grundstein, ach du meine Güte, ich sehe schon jetzt, dass es mit der Zeichnung hier nichts wird, aber egal. Der zweite Grundstein, und für die, die schon ein bisschen länger hier in der Ecclesia sind, die kennen das natürlich auch, der zweite Grundstein sind unsere Beziehungen untereinander. Die Gemeinschaft. Luther nennt es die Gemeinschaft der Heiligen aus der Bibel heraus. Ohne Gemeinschaft, ohne dass da Menschen auch zusammenkommen, natürlich keine Kirche. Ich als Einzelner kann nicht Kirche sein, das geht nicht. Menschen sagen, ich brauche keine Gemeinde. Sorry, ihr lebt am biblischen Sinn vorbei. Gemeinschaft gehört unbedingt dazu. Das Volk Gottes, die Braut Christi, ist nicht ein Einzelner, sondern ein Leib mit vielen Gliedern. Wenn du denkst, also du natürlich nicht, sonst wärst du heute Morgen nicht hier, aber wenn jemand denkt, ich kann Gemeinde auch für mich sein, ich kann mein Glauben einfach für mich zu Hause leben, ihr lebt letztendlich an der Fülle von dem vorbei, ihr lebt an einem Fundament, Grundstein vorbei, den die Bibel uns so gibt, die Gemeinschaft. Absolut notwendig. Und dann das Dritte, der dritte Grundstein, das dritte Fundament, damit wir wirklich Kirche Jesu Christi sind, ist letztendlich unsere Berufung und unser Auftrag hinein in diese Welt. Jetzt wird es ganz schlimm mit den Zeichnungen, aber das soll Afrika und Europa sein. Australien ist ganz wichtig, hier unten noch irgendwo, fast aus der Welt schon Australien. Das Letzte, was Jesus sagt, ist, geht hin in alle Welt. So, bevor er wieder zum Vater geht, geht hin in alle Welt. Wartet auf die Kraft von oben, das heißt, wartet auf die Ausrüstung, die Zurüstung durch den Heiligen Geist, die Gaben, die er mitbringt, die Vollmacht, die er mitbringt. Aber dann tut den Dienst. Tut den Dienst. Gebt euch dem Auftrag hin. Und ich kann diesen Auftrag nicht einfach weglassen und sagen, na ja, ich habe Gott, wir haben untereinander und das war's, weil dann bin ich nicht Kirche Jesu Christi, dann bin ich irgendwas anderes. Weil dieser Auftrag unbedingt zu dem dazugehört, wer Jesus ist. Deswegen kommt er auf diese Erde. Wegen diesem Auftrag. Er kommt ja nicht wegen den Gesunden auf die Erde, sondern er kommt wegen den Kranken. Er kommt, um das Verlorene zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein Angebot hat, dass niemand eben verloren geht, sondern möglichst viele das ewige Leben haben. So, das ist unser absolut, wenn diese drei Dinge da sind, wir nennen es bei uns die drei Beziehungen, andere Leute haben andere Up, In, Out und so weiter, gibt es ganz verschiedene Begriffe, völlig egal, wir nennen es die drei Beziehungen, ist auch irgendwie herzensnäher und es ist auch gut so. Wenn diese drei da sind, dann ist Kirche. Egal in welcher Form, ob das jetzt eine kleine Gruppe zu Hause ist, die sich trifft, also zwei oder drei bräuchte man, sonst hat man ja keine Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dir selber, sollte es ein bisschen zum Psychiater gehen. Also zwei oder drei sollten schon irgendwie sein, aber egal in welcher Form, egal an welchem Tag, wenn diese drei Dinge da sind, ist Kirche da, da lebt Kirche. Natürlich vielleicht noch ganz klein und unscheinbar oder mega groß mit einer Mega-Church mit irgendwie 50.000 Mitgliedern, völlig egal. Wenn diese drei Fundamente da sind und gelebt werden und wir darin wachsen, dann ist es Kirche, dann ist es Gemeinde. So, das Was der Gemeinde ist klar, das ist dieses Fundament. Es ist aber die Frage, wie soll sich Gemeinde eigentlich anfühlen? Wie fühlt sich, also was ist Kultur von Gemeinde? Wie fühlt es sich an, in Hohenlohe zu leben? Das ist ja unsere Kultur. Wie fühlt es sich an, in Italien zu leben? So, gibt es Focaccia und keine Ahnung, Pizza und so weiter. Was gibt es in Hohenlohe? Tolle Sachen. So lebt man hier, so fühlt es sich an. Wie fühlt es sich an, in der Kirche zu leben? Wie fühlt es sich an, Teil der Kirche zu sein, Kirche zu begegnen? Ob das hier im Gottesdienst ist oder an meiner Arbeitsstelle oder beim Einkaufen oder im Kindergarten oder in der Schule. Wie fühlt es sich an, wenn ich der Kirche, den Menschen hier begegne? Und da gibt es zwei Grundpfeiler, die uns als Kirche letztendlich ausmachen in unserer Kultur. Also wie es sich anfühlt, wie es sich anfühlen sollte, wenn ich Kirche, wenn ich einen von uns, wenn ich der Gemeinschaft der Heiligen begegne. Und der erste Grundpfeiler ist die Ehre. Das ist ein Wort, das wir in Deutsch nicht mehr ganz so oft gebrauchen wie früher. Aber letztendlich heißt Ehre einfach, ich sehe das Göttliche in dir, ich sehe, was Gott in dich hineingelegt hat, zu was er dich geschaffen hat, wie er dich geschaffen hat und dementsprechend begegne ich dir. Also kurz, ich sehe das Göttliche in dir und dementsprechend begegne ich dir. Ich sehe dich nicht für deine Vergangenheit, ich sehe dich nicht für deine Hautfarbe, für deine Sprache, ich sehe dich nicht für, ob du Hohenloher bist oder nicht Hohenloher bist, ich sehe dich nicht für, wie viele Fehler du in deinem Leben gemacht hast oder eben nicht, ob du so denkst oder so, ob du AfD wählst oder die Grünen wählst, dafür sehe ich dich nicht. Sondern ich sehe dich für das Göttliche in dir, das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und dementsprechend begegne ich dir. Gott macht es ja ganz genauso mit uns, aber auch in der Trinität selber lebt er das. Die Trinität selber ist letztendlich ein gegenseitiges Ehren und in den Vordergrund stellen, die ganze Zeit. So sagt zum Beispiel der Sohn, also Jesus, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich sage nichts, was nicht auch der Vater sagt. Er sagt immer, schaut auf den, der ist wichtiger, ich deute auf ihn, ich begegne dem Vater mit dem nötigen Ehrfurcht, mit der Ehre. Aber der Vater sagt, Leute, ich bin nicht wichtig, der Sohn, schaut mal den Sohn, der Sohn ist wichtig. Der wird nämlich, dem übertrage ich das komplette Weltregiment. Der hat alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, der hat alle Macht, das ist wichtig. Und dann sagt der Sohn, ja Leute, es war schön bei euch, aber es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, dann kommt der Tröster, der ist wichtig, der Heilige Geist ist wichtig. So, er ehrt den Heiligen Geist. Und dann sagt der Heilige Geist, jedes Mal, wenn ihr versucht, mich zu greifen, habt ihr entweder Jesus oder den Vater in der Hand. So, die Trinität lebt untereinander immer in diesem gegenseitigen Ehren. Die geben praktisch fast gegenseitig an. Was heißt das für uns? Können wir gleich drauf schauen. Die erste Grundpfeiler heißt Ehre für uns als Gemeinde. Und der zweite Grundpfeiler, der zweite Kulturpfeiler ist letztendlich die Liebe. An eurer Liebe werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An unserer Liebe zueinander wird die Welt erkennen. Das heißt, was ist eigentlich Liebe? Das sage ich praktisch bei jeder Hochzeitspredigt. Liebe heißt, ich setze mich dafür ein, ich mache es zu meinem Ziel, dass du an dein Ziel kommst. Ich mache es zu meinem Ziel, dass du an dein Ziel kommst. Und dieses Zusammenspiel zwischen Ehre und Liebe sollte immer die Kultur in unseren Gemeinden sein. Lass uns das mal kurz durchspielen. Was heißt es, in unserer Beziehung zu Gott zu lieben und zu ehren? Zu ehren heißt erstmal, dass ich Gott für den annehme, wer er ist. Er ist kein Taschengott, er ist kein Hobby von mir, er ist keine Sonntagsbeschäftigung, sondern er ist der Herrscher über das ganze Universum. Er ist der, der mich geschaffen hat, der mich eingesetzt hat. Er ist der Herr über allen Dingen und so begegne ich ihm. Er ist aber auch der Herr, der sich zu uns runtergebeugt hat, der mir begegnet, am Kreuz für mich gestorben ist, so begegne ich ihm. Das ist Ehre. Was heißt Liebe? Ich setze mich dafür ein, dass Gott an sein Ziel kommt. Was heißt das? Was ist denn das Ziel Gottes? Das Ziel Gottes ist, dass die Menschheit gerettet wird. Ich liebe Gott, indem ich mich dafür einsetze, was seine Ziele sind. Gott macht es mit uns nämlich ganz genauso. Er setzt sich ein. Er kommt auf diese Erde mit dem einzigen Ziel, dass du und ich, dass wir an unser Ziel kommen. Unser Ziel, ewiges Leben mit dem Vater zusammen. Unser gottgegebenes ewiges Ziel. Und er setzt sein Leben dafür ein, er geht bis zum Kreuz, damit wir an unser Ziel kommen. Das ist Liebe in Perfektion. Wenn Jesus seine Arme ausbreitet am Kreuz und sagt, ich gebe mich dafür hin, dass ihr alle an euer Ziel kommt, das ist Liebe in Perfektion. Und Jesus tut es natürlich, als wir noch Sünder waren. Jesus tut es, als wir ihm noch nicht irgendwie gefolgt sind oder geliebt haben und so weiter hin und her. Das ist Liebe und Ehre in unserer Beziehung mit Gott. Was heißt Liebe und Ehre hier? Das heißt, dass ich hier in den Gottesdienst komme, und letztendlich nicht sage, wie kann der Gottesdienst mir heute dienen, sondern was kann ich dazu beitragen, um dass Moses für das gesehen wird, was Gott in ihn hineingelegt hat und wie kann ich meine Kraft, meine Zeit, mein Amt, was ich habe dafür einsetzen, dass das, was Gott in ihn hineingelegt hat, wirklich zur Entfaltung kommt und zum Ziel kommt. Warum haben wir ein Mitarbeiterjahr? Warum versuchen wir, gabenorientierte Mitarbeit zu pushen und zu sagen, Leute, es geht nicht darum, was unsere Ziele sind, sondern was hat denn Gott dir aufs Herz gelegt? Weil wir genau das fördern wollen. Wir wollen erkennen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn du selber nicht weißt, dann wollen wir dir dabei helfen, es zu finden. Manchmal ist es so verschütt gegangen unter den Lügen und so weiter der Gesellschaft oder was auch immer, Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du selber gar nicht mehr dran glauben kannst, was Gott in dich hineingelegt hat. Dann ist unser Job als Gemeinde, dass wir dich ehren und dir das vielleicht zusprechen. Du glaubst es selber gar nicht, aber ich sehe es in dir. Prophetisch will ich das über dir aussprechen. Das sehe ich in dich hineingelegt. Dazu hat Gott dich geschaffen. Und jetzt setze ich mich dafür ein. Jetzt bin ich nun mal Pastor. Setze ich die Gemeinde dafür ein, die Gemeindeleitung, wie auch immer. Wir setzen uns dafür ein, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, zur Entfaltung kommt. Das ist Mitarbeit. So sollte Mitarbeit funktionieren. Es geht nicht darum zu sagen, naja, der Sam hat eine tolle Idee und jetzt suche ich lauter Leute, die mir dabei helfen, diese Idee zu verwirklichen. Das wäre nicht Mitarbeit im Sinne von Jesus Christus. Sondern Mitarbeit heißt, ich sehe, was Gott in dich hineingelegt hat, jetzt setze ich mich dafür in Bewegung und bring's. Okay, also Liebe und Ehre. Was heißt in Bezug zur Welt? Oha, da wird es wahrscheinlich am schwierigsten. Das heißt nicht, dass wir der Welt dabei helfen sollen, ihre Ziele zu erreichen, weil da sind ja ganz schön viele Ziele dabei, die auch nicht gut sind. Aber es geht darum, der Welt zu helfen, das Göttliche in ihr zu entdecken, sie nicht dafür zu verurteilen, wo sie das gerade nicht lebt, sondern zu sagen, ich sehe das Göttliche in dir, ich sehe das Gute in dir und jetzt will ich mich dafür einsetzen, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, das Potenzial und die Berufung, die er über dir ausgesprochen hat, da will ich mich dafür einsetzen, dass sie zur Entfaltung kommt. Liebe und Ehre. So sollte sich gemeint. Und ganz ehrlich, wenn wir das leben, in der Fülle leben, dann glaube ich, gibt es keinen besseren Ort auf dieser Welt als Gemeinde, als Kirche. Wo sonst gibt es einen Ort auf dieser Welt, wo ich nicht danach beurteilt werde, was ich mitbringe, wie viel Geld ich habe, was meine Vergangenheit ist, wie viele Fehler, welche Qualifikation ich habe und so weiter, sondern wo ich einfach für das angenommen bin, wer ich bin. Und dann nicht nur das, sobald ich dann Teil von diesem Ding werde und nicht mal Teil davon bin, setzen sich ganz, ganz viele Leute in Bewegung. Nicht, dass sie an ihr Ziel kommen, sondern dass ich an mein Ziel komme. Diese ganzen Leute fangen an, sich zu bewegen, ihre Kraft, ihre Energie, ihre Finanzen dafür einzusetzen, dass ich an mein Ziel komme. Das ist letztendlich, wenn wir es gut leben, ein Vorgeschmack des Himmels. Letztendlich ist das ein Vorgeschmack des Himmels. Wenn wir das in diesen Beziehungen gut leben, dann leben wir Gemeinde als Vorgeschmack des Himmels. Ich habe noch nicht vom Gottesdienst gesprochen, ich habe noch nicht von irgendwelchen Strukturen oder sonst irgendwas gesprochen, aber natürlich ist klar, jedes Lebewesen, jeder Organismus braucht letztendlich auch ein Dach, sonst regnet es rein. Wir brauchen natürlich auch Struktur. Und wir haben als Struktur, wir haben halt unsere Gottesdienste, Gottis, wir haben unsere Lebensgruppen, wir haben unsere Mitarbeiter, wir haben unsere Extra Spaces, also alles, was da oben nicht reinpasst, das ist halt da irgendwie drin. Diese Struktur ergibt sich aber aus dem, wie wir das hier leben wollen. Wenn wir morgen was finden, von der Struktur her, was besser funktioniert, um das hier zu leben, machen wir das. Und der Gottesdienst hier ist nicht heilig. Die Lebensgruppen sind auch nicht heilig. Unsere Extra Spice und so weiter, das ist nicht heilig. Das sind keine heiligen Kühe. Wenn wir morgen was Besseres finden, um das hier besser zu leben, dann machen wir das. Das wäre völlig egal. Klar freuen wir uns in unserem Gottesdienst und das ist ja toll und macht hoffentlich auch ein bisschen Spaß. Also mir macht auf jeden Fall Spaß, wird dafür aber auch bezahlt. Also okay, also vielleicht ein Unterschied. So, aber ich hänge hier nicht dran. In der Sekunde, wo wir merken, es wäre besser, was anderes zu installieren als unsere Gottesdienste, um das hier zu leben und zu üben und darin zu wachsen, sind die Gottesdienste weg. Zack. Einfach so. Mit einem Grund, warum wir immer am ersten Sonntag keinen Gottesdienst haben. Falls ihr euch das mal gefragt habt, warum, haben die keinen Bock, haben die zu wenig Mitarbeiter? Nein, darum geht's nicht. Einfach, dass wir checken, der Gottesdienst ist nicht das Zentrum unserer Gemeinde. Das Zentrum der Gemeinde ist das hier. Und das kann ich an einem Sonntag ohne Gottesdienst genauso gut leben, mit meinen Nachbarn, mit meinen Bekannten, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, was auch immer, als wenn ich einen Sonntag mit Gottesdienst habe. Der Gottesdienst hat seine Berechtigung und so weiter und so fort. Also, gecheckt. Das ist letztendlich Kirche. Das ist Kirche. Und das wollen wir als Ekklesia Kirche auch sein, damit Menschen Gott begegnen. Das ist Kirche. So, jetzt kommt das Problem, weil das ist ja alles wunderschön und wie auch immer. Das Problem fängt jetzt an, dass wir in unserer Welt, so wie wir unterwegs sind, unsere Entscheidungen und wie wir denken, fast immer von oben nach unten denken. Fast immer. Also wir denken, wenn wir einen tollen Gottesdienst machen, wenn unsere Lebensgruppen gut funktionieren, wenn wir gute Mitarbeiterjahr haben und denen auch noch ein Geschenkle geben mit einem kleinen Senfkorn und einem Berg und so weiter, dann sind die ganz ermutigt und so weiter. Wir machen ein paar tolle Extra Spices und vielleicht gibt es irgendeine andere Gemeinde, die noch was Tolles macht. Das implementieren wir auch noch. Dann steht irgendwie die Gemeinde und dann wird das schon irgendwie auch, das funktioniert dann schon auch irgendwie, hoffentlich. Es hört sich jetzt natürlich ein bisschen flapsig und blöd an, aber die Sache ist, dass wir ganz oft so denken, und zwar nicht nur in Kirche, sondern auch in der Welt und auch bei uns persönlich. So, ich merke gerade eben, und ich will jetzt keine politische Diskussion bitte, aber ich merke, gerade auch mit dem Attentat in den USA und so weiter, dass ganz viele Christen auch denken, es wird alles besser, wenn wir eine christliche Regierung haben. Es wird alles besser, wenn wir eine Regierung haben, die wirklich für die Bibel einsteht, christlicher Nationalismus letztendlich. Ihr Lieben, das hat schon damals für die Israeliten, spätestens mit der Ankunft Jesu, nicht mehr funktioniert. Und es hat auch über die ganzen Jahrhunderte nicht funktioniert und es funktioniert jetzt auch nicht. Egal, ob der Heilsbringer Trump oder sonst irgendwie heißt, es ist völlig egal. Das funktioniert nicht. Das ist nämlich von oben nach unten gedacht. Wenn ich hier alles richtig hinkriege, wenn wir eine christliche Politiker einsetzen, wenn wir das hinkriegen, wenn wir alle Gesetze ändern und so weiter, dann wird das schon alles folgen. Die Geschichte zeigt, dass es das eben nicht tut. Das Evangelium explodiert in Orten wie China. Aber ganz sicherlich nicht wegen der schön christlichen Regierung, die dort in China sitzt. Sondern es hat andere Gründe. Die leben das hier. Und das wächst. Und dann finden sie Formen dafür. Und ob da jetzt so eine Regierung oder so eine Regierung drüber ist, natürlich beten die, dass sich die Regierung ändert. Natürlich beten wir für christliche Werte in unserer Regierung. Natürlich, bitte. Aber das Heil ist nicht hier oben. Das Heil ist hier unten. In der Kirche machen wir es ganz genauso. Wenn wir einfach diese Lieder singen, wenn wir diese Strukturen fahren, wenn wir diese Lebensgruppenstruktur fahren und so weiter, dann wird schon alles funktionieren. Auch hier denken wir ganz oft von oben nach unten. Ja, nicht den Gottesdienst aufgeben, den brauchen wir unbedingt. Ja, warum denn? Weiß ich nicht so genau, aber den brauchen wir unbedingt. Ja. Wo wir immer sagen, nee, wir brauchen das hier unbedingt. Das ist nett und schön, aber das ist das, was wir unbedingt brauchen. Das ist optional. Aber auch persönlich. Wenn ich endlich die Beförderung bekomme oder wenn wir dann endlich verheiratet sind oder wenn ich endlich mein Studium fertig habe oder wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, wenn ich dann endlich in Rente bin, wenn ich endlich gesund bin, wenn endlich der Nachbar weggezogen ist, wenn endlich Mooswiese ist oder was auch immer die äußeren Umstände sein mögen, wo ihr sagt, wenn ich das und das und das dann passiert, wenn das und das dann ins Gerecht, dann geht's auch mit meinem Leben weiter, dann geht's bei mir los. Wenn ich nicht mehr auf Jobsuche bin, wenn meine Familiensituation irgendwie anders ist, dann kann ich natürlich auch. Das ist genau das, was die Leute letztendlich Hiob vorgeworfen haben. Also dem Ankläger, dem Teufel Hiob vorgeworfen hat, der gesagt hat, naja, der liebt dich ja nur, weil sein ganzes Leben hier im Lot ist, weil alles super ist. Nimm das mal alles weg. Warum ist Hiob nicht gefallen? Weil das hier in Ordnung war. Deswegen nicht, weil hier alles in Ordnung war, sondern weil das hier in Ordnung war. Und bei uns auch im Leben, wenn du immer davon ausgehst, sagst, ja, wenn ich das und das und das und das alles noch in Ordnung kriege, dann habe ich auch Zeit, dann kann ich vielleicht auch mal hier schauen. Du lebst letztendlich falsch herum. Diese Richtung zu denken, diese Richtung zu leben, egal ob es jetzt weltweit ist oder eine Gemeinde oder bei dir persönlich, entspricht letztendlich nicht der Richtung des Wirken Gottes. Es entspricht letztendlich nicht der Richtung des Evangeliums. Wir hatten letzten Samstag, also nicht jetzt, sondern einmal davor, ein Treffen mit allen Bereichsleitern, Teamleitern, mit unserem Leitegebet plus ein paar extra Leuten. Und ein Vers haben wir damit hineingenommen, aus Esra 1, Vers 5. Und da heißt letztendlich, da machten sich die Häupter auf der Sippen von Juda und Benjamin, die Priester und Leviten alle auf, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen. Da geht es darum, dass die Israeliten zusammenkommen und Jerusalem wieder aufbauen, die Mauer drumherum wieder aufbauen. Ein krasses Unterfangen, heftiges Unterfangen. Eine Sache, die hier oben stattfindet. Israel hat ja auch ohne diese Mauer existiert. Aber sie wollen hier oben jetzt eine neue Struktur setzen, wie auch immer, manche zur Verteidigung, manche zur Erhaltung der Tradition, was auch immer der Grund war, vielleicht sogar, weil es Gott gesagt hat, hier oben wollen sie was bauen. Wo fängt das Ganze an? Ich lese nochmal. Alle waren unterwegs, deren Geist Gott erweckt hatte. Die von Gottes Geist im Innersten angesprochen wurden. Die hier angesprochen wurden. Und dann sehen wir das und das kommt dann auch noch dazu. Aber die letztendlich hier angesprochen, da hat das Ganze angefangen. Das war der Ausgangspunkt. Nicht, wir brauchen eine Mauer, sondern der Herr hat uns angesprochen. Gottes Geist hat uns erweckt, heißt Wort für Wort. Gott zielt auf das Herz des Menschen als allererstes. Gott zielt hier, auf diesem Fundament. Und dann kommt alles andere. Wenn wir aber so rumdenken, dann sind wir letztendlich nicht mehr im Evangelium unterwegs. Ein reicher Jüngling kommt zu Jesus. Ihr kennt die Geschichte. Und der sagt, Herr Jesus, bei mir im persönlichen Leben ist hier oben alles in Ordnung. Alles, was das Gesetz sagt, habe ich von meiner Jugend an habe ich gehalten. Hier oben ist echt super, richtig gut, vorbildlich. Was brauche ich jetzt noch, um ewiges Leben zu haben? Und ihr kennt die Antwort von Jesus. Er sagt, verkauf alles, was du hast. Verkauf alles, was du hast. Gib das Geld den Armen und komm und folge mir nach. Auf was zielt Jesus eigentlich mit seiner Frage ab? Sollen wir keinen Besitz haben? Nein, das meint Jesus nicht. Auf was zielt Jesus ab? Er zielt ab auf das Herz des Jünglings. Woran hast du dein Herz gehängt? Das muss letztendlich, es ist schön, dass du ganz wirklich, in einer Übersetzung heißt, er gewann ihn lieb. So, Jesus findet es toll, dass er sein Leben hier so wirklich pflichtbewusst und wirklich alles gegeben hat, um hier oben alles in Ordnung zu haben. Aber das, was ihm letztendlich fehlt, woran hängst du dein Herz? Das Evangelium fängt im Herzen an. Jetzt ist diese Frage des Jünglings, wie kann ich letztendlich erfolgreich leben, was brauche ich noch, um dass mein Leben wirklich zum Erfolg wird, ist ja eine Frage, die bewegt uns auch die ganze Zeit. Wir wollen, unser Leben soll gelingen. In heutigen Zeit mehr denn je. Also es geht wirklich ganz oft um Selbstoptimierung und dass mein Leben halt gelingt. Ich will glücklich und ich will auch erfolgreich leben, was auch immer das dann heißt. Aber gelingendes Leben finde ich halt nicht im nächsten Selbstoptimierungsclip bei YouTube. Das finde ich aber auch nicht, wenn sich die äußeren Umstände endlich so alle gefügt haben, dass es alles in Ordnung ist, so dass es mir passt. Sondern gelingendes Leben finde ich letztendlich in dieser einfachen, alles überwältigen, kraftvollen Zusage Gottes im Evangelium. Als du noch ein Sünder warst, starb er für dich. Selbst wo die Umstände noch komplett im Chaos sind, schafft er Frieden. Mitten in der Dunkelheit leuchtet sein Licht. Mitten in der Ungewissheit bringt er Freude. In der Wüste bereitet Gott den Weg. Mitten im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück. Das Evangelium und letztlich das gelingende Leben, es fängt hier an. Egal, ob es da oben schon super ist oder nicht, es fängt hier an. Bei uns persönlich, bei uns als Gemeinde. Und ich wage zu behaupten, auch für diese Welt ist das die Antwort und nicht das. Das heißt, ich will dich heute einladen und fragen, woran hängst du dein Herz? Ich will dich einladen zu investieren. Es ist gut zu investieren, ein gelingendes Leben. Ich will dich dazu einladen, weil Gott will auch, dass dein Leben gelingt. Und es fängt hier an. Es fängt hier an. Da lohnt es sich, sein Herz ranzuhängen. Da lohnt es sich, zu investieren. Und ich will dich einladen, erstens, dass du in deine Beziehung mit Gott investierst. Lege das Handy weg und nimm die Bibel zur Hand. Ganz einfach. Lege das Handy weg, danke, das war richtig gut. Lege das Handy weg und nimm die Bibel zur Hand. Schalte den Podcast aus und bete. Ganz simpel, ganz einfach. Aber Leute, da lohnt es sich zu investieren. Hör auf, so zu tun, als ob du Herr über dein Leben wärst und lass ihn Herr sein. Sauge das Evangelium auf aus seinem Wort. Sauge das auf, kaue es durch, reibe dich daran. Lass dich von ihm herausfordern. Und dann lebe das Evangelium. Investiere hier. Meine erste Einladung an dich heute Morgen ist zu sagen, investiere hier neu. Ja, ich weiß, ich höre das schon seit ich geboren bin, lies deine Bibel und bet. Ja, aber da ist halt was dran. Das ist letztendlich der Kern in dieser Beziehung zu Gott. Das Evangelium aufzusaugen, durchzukauen, es zu leben. Das ist letztendlich der Startpunkt für gelingendes Leben. Zweitens, investiere in deine Beziehungen hier in der Gemeinde. Komm hierher. Komm in deine Lebensgruppe oder in was auch eine Gruppe du gehst. Nicht mit dem Gedanken, was kann ich heute rausholen, wie wird es heute für mich sein, predigt er heute wieder zu lang oder zu kurz, hat er das Richtige gesagt oder nicht das Richtige gesagt, ist es genau die Linie, die ich wollte oder macht er wieder irgendwelche komische Sachen. Klar kannst du mit den Gedanken kommen, aber ich will dich einladen und investieren, sagen, komm mal mit dem Gedanken, wie kann ich meinem Schwester, meinem Bruder heute dienen? Wer heute vor mir sitzt, wer heute hinter mir sitzt. Vielleicht habe ich schon vorher einen Gedanken für eine Person, die Gott mir gegeben hat. Wie kann ich dieser Person heute dienen? Wie kann ich sie ehren? Wie kann ich sie lieben? Und da, wo sich in Beziehungen hier in der Gemeinde Spannungen aufgebaut haben, ihr lieben Leute, da klärt die und er sucht Versöhnung. Hier im Gottesdienst zu sitzen ist schön. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Feier ich. Mir wäre es lieber, alle Beziehungen hier wären geklärt und versöhnt. Versteht ihr? So, toll, lasst uns es machen, aber lasst uns es mit dem richtigen Inhalt leben. Es geht von hier aus in diese Richtung und nicht so rum. Nur weil du hier im Gottesdienst bist, heißt noch lange nicht, dass du dich dann versöhnst. Das musst du hier unten angehen. Und dann können wir versöhnt und fröhlich in Liebe und Ehre Gottesdienst feiern. Es geht von innen nach außen. Das heißt, meine Bitte, meine Herausforderung an dich heute, investiere in deine Beziehungen, auch hier in der Gemeinde. Und das Dritte, investiere in den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Wir hatten hier die ganzen Leute vorne stehen, die sagen, ich bin dieses Jahr offiziell in der Mitarbeit. Hammer. Wirklich Hammer. Wirklich danke, danke, danke. Es ist richtig, richtig cool. So, Gott hat dir Gaben gegeben und du sagst, ich will sie einsetzen, ganz offiziell als Mitarbeiter in der Gemeinde. Aber es geht nicht nur die Leute was an, die hier vorne standen und jetzt so ein kleines Kärtchen mit dem Senfkorn mitnehmen. Sondern es geht um uns alle. Wir alle haben Gaben gekriegt. Wir alle haben was von ihm geschenkt bekommen. Und meine Bitte ist, setze die ein. Setze die ein für sein Reich. Ob hier in der Gemeinde oder in deiner Arbeit oder in deiner Familie oder in deiner Straße, im Fußballverein, wo auch immer, teile das, was Gott dir geschenkt hat und lebe Liebe und Ehre hier hinein in diese Welt. Und gib dieser Welt einen Geschmack von dem Evangelium Gottes. Da lohnt es sich zu investieren. Und dann ist völlig egal, ob du arm bist oder reich bist, ob du gesund bist oder krank bist, ob du geimpft bist oder ungeimpft bist, ob gerade die Grünen oder die AfD regiert, ob Jesus morgen oder in 100 Jahren wiederkommt, ob du gerade Single bist oder verheiratet bist, ob du Kinder hast oder kinderlos bist, Muttersprachler oder Migrationshintergrund, sind alles wichtige Fragen. Alles ganz wichtige Fragen. Aber im Blick auf unser gelingendes Leben stehen diese Fragen dann nicht mehr oben auf unserer Prioritätsliste. Im Blick auf unser gelingendes Leben fangen wir nicht hier oben an mit den Umständen, sondern wir fangen im Herzen an. Die Frage ist, wie sieht es in deinem Herzen aus? Verkaufe alles, was dir gerade wichtig ist und komm und folge mir nach, sagt Jesus. Warum? Weil er in das Herz dieses Jünglings vordringen will. Da lohnt es sich zu investieren. Meine Frage heute Morgen, woran hast du dein Herz gehängt? Was steht denn auf deiner Prioritätenliste? Und ich kann euch garantieren, wenn wir hier anfangen, hier Start, darüber, darüber, nicht hier starten, darüber, darüber, in Liebe und in Ehre, dann steht auf dieser Prioritätenliste jetzt Frieden, den Gott dir mitten in deinem Chaos geschenkt hat. Dann steht da Freude, die du selbst in der Ungewissheit erfahren darfst. Dann steht da Licht, das auch in den dunkelsten Stunden scheint. Da steht Vergebung, trotz aller deiner Sünden. Und da steht unverdiente Gnade, die alle deine Bemühungen komplett übertrumpft. Das steht dann plötzlich auf dieser Prioritätenliste. Was ist Kirche? Was wollen wir als Ekklesia sein? Es ist der Ort, an dem das hier, das Evangelium, gelebt wird, erfahrbar wird. Es ist der Ort, wo wir Gottes Beziehung, Gemeinschaft und Auftrag Jesu leben. Aber aus der Perspektive der Zusage Gottes heraus, von hier nach hier, nicht von dort nach dort. Letztlich ist die Kirche die Heimat für gelingendes Leben in Gottes Augen. Und das soll sie auch sein. Und ich will uns jetzt einladen, wir singen jetzt gleich noch ein paar Lieder, oder auch eins genau. Ich will euch einladen, dass ihr euch kurz einen Moment nehmt und euch von mir herausfordern lasst. Und mal überlegt, wo investiere ich gerade und wo hängt mein Herz? Einfach auf der persönlichen Ebene. Und ich will dich herausfordern und einladen zu sagen, hier will ich neu investieren. Ob du das dann ganz praktisch machst und sagst, okay, morgen früh nehme ich nicht zuerst das Handy, sondern zuerst die Bibel zur Hand. Das ist ja alles, das sind ja alles erwachsene Leute, die meisten von uns. Hi, Fokus, schön, dass ihr da seid. Aber ihr kriegt es auch hin. Mal nicht die Serie anschauen, sondern mal eine halbe Stunde zu beten. Was ihr da macht, wie auch immer. Hier, ganz bewusst zu sagen, ich investiere ab jetzt in Gemeinschaft, ganz neu. Ich kläre Beziehungen, die in Spannung sind und die Versöhnung brauchen. Ich mache den ersten Schritt, ich gehe auf die Leute zu. Ich lebe versöhnte Beziehungen in Liebe und in Ehre. Oder hier, ich will ganz bewusst neu das, was Gott mir gegeben hat, einsetzen. Letzte Woche haben wir für Mut gebetet. Ja komm, wenn du noch mehr brauchst, dann beten wir heute nochmal für Mut. Was es braucht, hier lohnt es sich zu investieren, weil aus dem letztendlich Evangelium hineingetragen wird in dein Leben, in deine Gemeinschaft und auch in die Welt. Und ich lade das Gebetsteam ein, nach vorne zu kommen. Ihr dürft gerne schon während dem Lied jetzt auch nach vorne kommen und für euch beten lassen. Wir werden das einfach jetzt nicht immer, aber wir werden das oft machen, dass wir nicht am Ende vom Gottesdienst einfach sagen, so, wer noch irgendwie Gebet braucht, kommt zum Gebetsteam. Die machen das ganz treu, die sind auch ganz toll, wunderbar, es kommen auch Leute. Aber Gebet ist Teil von unserem Gottesdienst. Das heißt, die bauen da jetzt auf in der Ecke und wenn du während des Liedes schon merkst, ich brauche nochmal jemanden, der für mich betet, der vielleicht, jetzt fällt das Gebet schon um, ja. Ich brauche vielleicht Mut, um auf eine Person zuzugehen, mit der ich gerade, oder was es auch immer ist, dann komm schon während dieser Zeit nach vorne. So, komm während dieser Zeit nach vorne, lass für dich beten und dann beten wir super gerne für dich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Amen. Ihr dürft einstimmen und beten tut ihr dann, da wo ihr seid.